Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen auf DRS 1, das Original sozusagen. Und wo das Original ist, da ist die Fälschung nicht weit oder die Kopie. Was war zuerst gewesen? Das Original oder die Fälschung? Das ist heutzutage manchmal schon gar nicht mehr auszumachen, besonders dann, wenn man nicht genau anschaut. Aber ich meinte, es geht doch nicht über das, was zuerst war. Gut, auf dieser Spur sind wir heute im Treffpunkt auf DRS 1. Am Mikrofon der Joschi Kühne wünsche viel Vergnügen. Tina Turner, what's love got to do with it? Wir wissen, Tina Turner wohnt in der Schweiz. Warum ist sie echt in die Schweiz gekommen? Weil die Schweiz so ein tolles Land ist, weil es so viele originale Produkte hat, wie zum Beispiel Berge, Seen oder Toblerone oder Biberfladen oder das Matterhorn oder Ofenmaltine. Tolle Produkte, die heute längst internationale Konzerne gehören. Also haben die überhaupt noch etwas mit der Schweiz zu tun? Und wird zum Beispiel nicht Toblerone die dreieckige Schokolade vielleicht irgendwo kopiert? Und alle meinen, das sei aus der Schweiz. Und wie ist es denn überhaupt mit den Uhren? Wir sind ja ein Uhrenland. Teure Uhren sind aber bei den Fälschern ja eben besonders beliebt. Die Schweizer Uhrenindustrie rechnet, dass jedes Jahr weltweit über 40 Millionen falsche Exemplare Rolex, IWC oder Longines produziert und verkauft werden. Für die Industrie ein Milliardenverlust. Kann man denn da nichts unternehmen? Ja, das frage ich doch jetzt gerade mal der DRS-Redaktor Crispin Zimmermann.
Ja, der Schweizer Uhrenverband versucht, weil eben die Herstellung und der Verkauf solcher Fälschungen, sogenannte Replikas, das ist verboten. Der Kampf gegen die Fälscher ist aber enorm aufwendig. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, kann man da sagen. Der Verbandspräsident vom Schweizer Uhrenverband, Jean-Daniel Basch, sagt, dass in den meisten Ländern eben kopiert wird, wo selber eine Uhrenindustrie ist. Zum Beispiel China ist schon jetzt einer der grössten Uhrenhersteller. Dort hat es Maschinen, dort hat es Uhrmacher, dort hat es Know-how. Und da kann es eben gut sein, dass am Tag dann halt in einer Fabrik A Luxusuhren gemacht werden und nach dem Feierabend heisst es, so Leute, bleiben wir noch ein bisschen länger, machen wir gerade noch ein paar Stück mehr und die kommen dann eben in den Schwarzmarkt. Oder man macht einfach eine Kopie von den Bauplänen und holt die Uhrmacher in eine andere Fabrik und sagt, macht doch für uns ein bisschen solche Uhren mit billigerem Material.
Das klingt überhaupt nicht nach Geheimnis. Warum kann man denn solche Betriebe, wenn man es denn schon weiss, nicht einfach anzeigen und zumachen?
Es ist der Aufwand, ganz klar der Aufwand, der einfach viel zu gross ist, für zum da können richtig dagegen vorgehen, erklärt der Präsident vom Schweizer Uhrenverband, Jean-Daniel Basch.
Es ist schwierig, in China zu kämpfen. Es ist möglich, aber man muss alles vorbereiten. Es gibt nichts vom Amtes wegen. Das heißt, man muss selber diese Fälschernetze entdecken mit Detektiven und nachher muss man klagen. Und dann interveniert die Polizei. Aber sonst, die Polizei wird nicht selber von Amtes wegen intervenieren. Und es kostet viel Geld, eben diese Information zu kriegen und die Operation zu lancieren, wenn ich so sagen darf.
Also man muss alles selber machen, das klingt ein Stück weit auch wie nach Resignation. Man muss Sprache können, Behörden sollten dann spuren, muss die überzeugen, also irgendwie chancenlos.
Oder? Ja, also Behörden, die müssen eben dann auch noch Interesse haben, weil in vielen Ländern haben sie einfach ganz andere Probleme, oder? Haben sie Kriminalität irgendwo anders, Drogenhandel oder Welthunger oder weiss ich was, und dann kommen wir und sagen, könnt ihr mal die Hurenfälscher bitte bekämpfen. Da lachen die rum und es ist natürlich auch viel Geld im Spiel, es ist Milliardengeschäft. Korruption ist da natürlich auch sehr gross bei seiner Polizei, bei seinen Behörden. Und wenn man dann aus der Schweiz selber operieren will, dann ist man schlicht einfach immer einen Schritt hinten an. Daniel Basch hat da erzählt, dass man zum Beispiel dann in China Fabriken ausfindig gemacht hat und dann hat man zugreifen. Und wo man reingekommen ist, sind es einfach leere Räume gewesen, weil die Leute Wind davon bekommen haben und dann einfach weitergezogen sind.
Also die Resignation, die ich da rausgespürt habe, ist die tatsächlich schon ein bisschen so im Sinn von, man gibt den Kampf auf?
Nein, man gibt dann eben nicht auf, man hat einfach die Strategie geändert. Man will weniger vor Ort reagieren, sondern man will eigentlich versuchen, den ganzen Verkauf von diesen Uhren zu torpedieren und der funktioniert heutzutage zum grossen Teil übers Internet. In Biel, beim Schweizerischen Uhrenverband, hat man extra Abteilung gegründet, wo das Internet durchforscht. Die Mitarbeiter dürfen keine direkten Bussen ausstellen, sie sind nicht Polizei, aber sie können den Verkäufer, den Leuten, die das anbieten, übers Internet sogenannte Verwarnungen aussprechen und androhen, dass eben dann mit der Polizei in einem zweiten Schritt kommen. Und das funktioniert. Online-Auktionen, da haben sie letztes Jahr 270'000 Mal solche Verwarnungen ausgesprochen. Und Internetseiten, die gerade im grossen Stil solche Replikas anbieten, da haben sie 1'500 Internetseiten zugemacht, weil sich eben der Uhrenverband eingeschaltet hat.
Wiederholen die Zahlen gerne. 270'000 Verwarnungen, ja, das tut nicht schlecht, bei aber geschätzten 40 Millionen Fälschungen nicht viel mehr als ein Tropfen, oder? Auf einen heissen Stein?
Ein kleiner Tropfen auf einen ganz heissen Stein, das stimmt. Und man weiss auch beim Uhrenverband, der Kampf gegen die Fälscher ist verloren. Punkt. Man hat eigentlich keine Chance. Aber man kann eben ein Zeichen setzen. Man hat jetzt auch aufgerüstet. Man hat mit der Uni Bern jetzt seit letztem Monat ein völlig neues Computersystem aufgebaut, das 10-mal besser soll sein als jetzt. Also, da kommt man dann fast in einen Millionenbereich rein, wo man da aufgreifen kann an Fälschungen. Man will auch ein klares Zeichen setzen, dass eben dann im besten Fall eben auch die Behörden spuren in diesen Ländern und man dann vielleicht eine bessere Zusammenarbeit auch vor Ort kann erreichen.
Das ist schon ein Schicksal von der Marke. Der Crispin Zimmermann, Schicksal von einer Marke. Das heisst, man muss zuerst einmal eine setzen. Wie gut ist eine Marke? Und vor allem auch die Frage, ja, ist es denn überhaupt gut für eine Marke, wenn sie nachher so kopiert wird? Klären wir mit unserem Experten, Markenexperten, am Marco Casanova.
Mama sagt, nun wird es Zeit. Du brauchst einen Mann, und zwar noch heute. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich no, 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 no. Mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh. Sehr schön, ich hätte Figur von der Lorraine. Produzent von Fink und dann, der würde dann mein Ehemann. Da rief ich no, 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 no. Mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh. Ich will ein Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will ein Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen. Küssen kann ich will ein Cowboy als Mann. Ich will ein Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will ein Cowboy.
Das ist sozusagen ein Original, das wir hier spielen. Der George Benson, der Gitarrist mit Breeze, in erstens eine Hitnummer geschrieben und zweitens ist er unverkennbar in seinem Stil, so wie er spielt. Und weil er unverkennbar ist, ist er eben auch viel kopiert worden, oder wie könnte man sagen, inspiriert worden für Inspiration für viele andere. Müssen wir unterscheiden, ist denn jetzt eigentlich eine Kopie, eine Inspiration vom Original und in dem Fall selbstständig? Wie ist das denn mit diesen Marken, mit diesen Originalen? Die werden kopiert, wir haben es gehört vorhin bei den Uhren, weltweit werden Millionen Fälschungen verkauft und das ist ein Schaden natürlich für den Hersteller. Wir in der Schweiz haben das top. Wir haben die Schweiz mit unserer Top-Landschaft, wir haben Swiss Made. Wie viel ist denn die Marke Swissmade überhaupt wert? Ich begrüße den Marco Casanova. Er ist Dozent für Markenmanagement an der Uni Bern und an der Zürcher Fachhochschule. Guten Morgen, Herr Casanova.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Also, jetzt klären wir zuerst eins. Sie sind auch eine Marke, Herr Casanova. Sie sind Schweizer, Tessiner und Sie wollen jetzt unbedingt Hochdeutsch reden. Warum denn?
Hochdeutsch ist meine Muttersprache. Meine Mutter kommt aus Deutschland und wir haben zu Hause immer Hochdeutsch gesprochen. Ich doziere auch auf Hochdeutsch und ich spreche auch mit meinen Kindern Hochdeutsch, weil meine Frau kommt aus Peru und sie versteht keinen Dialekt und deswegen ist Hochdeutsch meine Muttersprache.
Also Sie müssten wie übersetzen vom Mundart ins Hochdeutsch. Ist das der Fall so?
Genau, absolut.
Also denken in Hochdeutsch und ich rede weiter im Mundart. Das ist für Sie kein Problem. Herr Casanova, wie ist das mit der Marke Schweiz? Ist die definitiv frei, schön und geschützt für immer und ewig. Made in Switzerland.
Das ist in der Tat eine interessante Frage, Herr Kühne, wenn wir jetzt zurückschauen, weil ich bin ein großer Fan von der Zitat Zukunft braucht Herkunft. Und das war sehr, sehr spannend, vorhin den Beitrag über die Schweizer Uhrenmarken zu hören. Und auch da waren wir in den 70er Jahren kurz davor, die ganze Uhrenindustrie zu verlieren. Und zwar die Japaner sind auf die Quarztechnologie früher eingestiegen im Uhrenmarkt als die Schweizer, haben also präzisere Uhren hergestellt. Die Banken wollten der Schweizer Uhrenindustrie den Geldhahn zudrehen, haben Nicolas Hayek, der damals noch als Berater tätig war, gebeten, zeige Szenarien auf, haben wir in der Schweiz noch eine Zukunft als Uhrenindustrie. Was hat Nicolas Hayek gemacht? Er hat eine Uhr produzieren lassen, hat ein Drittel der Produktion Made in Switzerland gelabelt, ein Drittel Made in Hongkong und ein Drittel Made in Japan.
Also bestimmtes Quantum Uhren einfach drei teilt und jede gleiche Menge auf den Markt gebracht.
Genau, mit dem Unterschied, dass die Made in Switzerland Uhren deutlich teurer waren, also $110 gekostet haben, während dem Made in Japan 100 und Made in Hongkong 95 gekostet haben. Und was meinen Sie, welche der Uhren wurde verkauft?
Okay, ich gehe davon aus, Made in Switzerland.
Absolut, und zwar 70% waren die Made in Switzerland Uhren, die verkauft wurden, obwohl die teurer waren. Mhm. Und die waren genau gleich, von der Machart her, von der Produktion her, von allem her, vom Material her. Und das war der Business Case, wo Hayek schlussendlich zu den Banken gegangen ist und gesagt hat, schaut her, wir können für Made in Switzerland Uhren einen höheren Preis verlangen, überall auf der Welt.
Und nur mit dem Zusatz Made in Switzerland.
Genau, das wäre ja egal. Eine starke Marke. Aha. Und dann haben die Banken gesagt, gut, das leuchtet ein, aber jetzt $10 pro Uhr, da müsstest du Millionen von Uhren verkaufen. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann bauen wir doch die beste Billiguhr der Welt und hat mit der Swatch Plastikuhr über die letzten 30 Jahre über 400 Millionen Stück verkauft und damit schlussendlich die Schweizer Uhrenindustrie gerettet.
Gut, das ist ein positives Signal und wenn Sie das jetzt mir erzählen, nehme ich an, jetzt kommt hinterher eben gerade noch das Aber, oder?
Absolut richtig, ich war kürzlich in China und was ich dort gesehen habe, ist, dass Uhren wie Rolex oder auch Omega in den farbigen Werbungen, die sie schalten für ihre Uhren, die Uhren so fotografieren, dass eigentlich das Zifferblatt zwar sehr gut ersichtlich ist, aber dieses Swiss Made nicht mehr sichtlich ist.
Also vom Originalhersteller?
Vom Originalhersteller. Das ist zwar noch auf der Uhr, aber in der Werbung wird das ganz deutlich zurückgefahren.
Heißt das mit anderen Worten, Sie als Markenspezialist, dass die Marke Swiss verloren hat?
Es besteht heute die Gefahr, dass in diesem sogenannten Co-Branding, das heißt die kommerzielle Marke, in der Verbindung mit diesem sogenannten Country of Origin, also Herkunftsbezeichnung aus welchem Land, dass das für starke Marken wie eine Rolex oder eine Omega immer weniger eine Rolle spielt. Wir sehen das in Deutschland bei den Premium-Automobilmarken, da sehen Sie auch nicht mehr, dass es steht Mercedes-Benz made in Germany, sondern Sie sehen nur noch das Produkt, das Auto made by Mercedes-Benz. Also wo immer Mercedes-Benz das Auto produziert oder Teile des Autos produziert, das Qualitätssiegel ist nur noch die Marke Mercedes-Benz und nicht mehr dieses made in Germany.
Und da sind latente Gefahren dahinter. Und über die latenten Gefahren wirtschaftlicher Art, die spürt man raus. Über die reden wir mit dem Marco Casanova im Verlauf dieser Sendung. Jetzt möchten wir von Ihnen daheim wissen, wie Sie es denn haben mit Original oder Marke. Wie wichtig ist Ihnen quasi das Original? Oder wie wichtig ist Ihnen Made in Switzerland? Funktionieren Sie genau noch nach dem Prinzip, wo der Nicolas Hayek seinerzeit genial eingeführt hat? Und wie lange hat das noch Bestand? Also sagen Sie uns, wie Sie es haben mit Made in Switzerland. Denken Sie das wirklich noch extrem wichtig und entscheidend auf dem Weltmarkt und kaufen Sie genau nach diesen Kriterien? studio@drs1.ch ist die Mailadresse oder auf 0848 440 222. Wie haben Sie es mit der Original Made in Switzerland? 0848 440 222. Tinkerbell, stay on auf DRS 1. Verkehrsinfo von DRS von 9.35 Uhr in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen zwischen Buchs und Haag. Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wiel und Uzwil stockender Verkehr, dies wegen Bauarbeiten. Auf der Hauptstraße zwischen St. Gallen-Kappel und der Einfahrt Brendi in beiden Richtungen stockender Verkehr, auch hier wegen einer Baustelle. In der Region Basel auf der A3 Richtung Basel zwischen Rheinfelden-Ost und der Verzweigung Augst stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny zwischen Montreux und dem Glion-Tunnel Stau wegen einer Baustelle. Teeth of the high. T-Rex, Getting On auf DRS1. Geschichte zu dieser Band zum Beispiel ist, dass sie ursprünglich geheißen Tyrannosaurus Rex und Marketing-Spezialisten und Marktspezialisten gefunden. Das kann sich niemand merken. Wir machen das und schlicht und einfach T-Rex. Und sie haben für einmal recht gehabt. DRS1 zu Marken und den Kopien, Sachen, die kopiert werden, geraubt werden, weil sie halt eben auch gut sind. Und ich habe vorhin die Frage gestellt an Sie daheim, wie haben Sie es denn mit dem Original, mit dem Produkt aus der Schweiz, mit Swissmade? Jetzt stellvertretend für viele Hörer habe ich den Urs Fischer aus Frick am Telefon. Guten Morgen, Herr Frick.
Guten Morgen, Herr Kleine.
Herr Frick, wie machen Sie es, wenn Sie... Herr Fischer, wie machen Sie es, wenn Sie gehen posten? Schauen Sie darauf, woher das Produkt kommt, im Sinne, dass Sie ein Originalprodukt verwünschen?
Wenn es irgendwie möglich ist, schaue ich drauf. Also es ist natürlich auch eine Preisfrage. Aber ich wohne nicht unten an der Grenze, aber ich gehe normalerweise nicht ins Deutsche einkaufen. Ich kaufe in der Schweiz ein.
Also Sie kaufen dort ein, wo etwas produziert worden ist, im Sinne von, dass Sie schauen, wer es produziert hat?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Wenn Sie sagen Kosten, was ist denn die Schmerzgrenze für Sie?
Ich meine, Sie haben jetzt von den Uhren, ich kann natürlich nicht eine Uhr kaufen für 100'000 Franken, oder? Mhm. Aber ich tue die Chinesen unterstützen, die Uhr wollen von hier. Also, wir haben letztes Jahr Besuch gehabt, und da sind wir mit der im Freienstrasse, und dann haben wir dort für 30'000 Franken Schmuck und Uhren gekauft, oder? Zum Beispiel.
Entschuldigung, jetzt habe ich ganz schnell ein Blackout gehabt, wir haben da ein internes Kommunikationsproblem. Können Sie es bitte nochmal schnell wiederholen?
Also, ich hatte letztes Jahr Besuch gehabt, als Beispiel eine Nichte von meiner Frau, und dann sind wir in die Freienstrasse auf Basel, und die hat gerade für 30'000 Franken Bar hat sie Uhren und Schmuck gekauft.
Also ich tue mich nochmal entschuldigen, ich war gerade einen Moment nicht bei Ihnen gewesen. Also 30'000 Franken haben Sie die Uhren gekauft, original Schweizer, und die hat sie jetzt nach China gebracht.
Genau.
Mit anderen Worten, Sie sagen, die Chinesen wollen eigentlich schon lieber Originalprodukte, sie wollen nicht Kopien kaufen.
Nein, sie wollen, darum wollen sie, wenn irgendwie möglich, wollen sie in der Schweiz einkaufen und nicht in China selber. Weil sie in China, sie trauen ihrer eigenen Sache, trauen sie nicht.
Sie trauen und, das Produkt von China nicht, so meinen
genau,
Sie?
Genau, so ist es, ja.
Gut, das ist vielleicht auch noch ein Kostenfaktor.
Ja, sicher, natürlich. Aber es gibt immer mehr Chinesen, die Geld haben, oder? Also, die hierher kommen, die können wir hier posten.
Kaufkraft nimmt zu von den Chinesen, klar.
Für Chinesen ist die Schweiz das Grösste, was es gibt.
Immer noch. Wer weiß, wie lange. Ich frage unseren Spezialist Marco Casanova, wie ist es das mit dem China? Also gut, der Herr Fischer sagt klar und deutlich, Chinesen stehen offenbar darauf, dass sie Originalprodukte, Swiss-Produkte haben.
Absolut. Also die Bevölkerung möchte das. Mhm. Aber das offizielle China möchte natürlich lieber, dass in China gekauft wird. Mhm. Und deswegen belegen sie zum Beispiel für Luxusprodukte, für Luxusmarken, das mit Einfuhrzöllen. Das heißt also, Rolex zum Beispiel bezahlt 65% Luxussteuer. Das bedeutet also, ich muss mir irgendwann mal überlegen, wenn dieses Made in Switzerland mir diese Preisprämie nicht mehr rechtfertigt in einem Land, dass ich in diesem Land produzieren gehe. Und das ist das, was man eigentlich an Anzeichen heute sieht, eine gewisse Erosion dieses Made in Switzerland, das uns eigentlich so groß gemacht hat und eine fundamentale Wohlstandsquelle für die Schweizer Gesellschaft seit über 100 Jahren darstellt.
Ist denn das vielleicht eben gerade für den falschen Markt schlechte Nachricht, weil nicht mehr das Beilabel zählt, Made in Switzerland, sondern nur noch die Marke selber?
Da sehe ich nicht unbedingt einen Zusammenhang, sondern ich kann ja so oder so fälschen. Ich versuche ja möglichst nah an die aktuelle Kollektion zu kommen, ob das Louis Vuitton ist, ob das Rolex-Uhren sind und so weiter.
Aber warum sind denn gerade Schweizer Produkte eben immer noch so beliebt zum Fälschen? Das hat ja tatsächlich, muss es ja mit dem Produkt und mit dem Beilabel, wie sagen Sie im Fachjargon, wie das heißt?
Co-Branding.
Mit dem Co-Branding Made in Switzerland, das muss ja einen Zusammenhang haben. Also möglicherweise könnte das eine Spur sein für die grossen Firmen, sich dort eher zu schützen.
Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die gefälscht werden, sondern italienische Luxusmarken, Taschen, französische natürlich. Und so weiter werden auch gefälscht. Mhm. Aber ich glaube, was man versuchen wird, ist, durch die Profitabilität zu steigern, indem ich eben vor Ort produziere, indem ich sicherstelle, dass die Qualität genauso hoch ist, wie schlussendlich eben, wenn ich es in der Schweiz produzieren würde.
Herr Casanova, Sie ziehen da ziemlich düstere Wolken auf am Wirtschaftshorizont und Wohlstandsland Schweiz.
Ja, das beschäftigt mich wirklich, weil ich natürlich sehe, zum Beispiel bei Audi. Audi hat bis letztes Jahr durften die 2/3 ihres Umsatzes mit eigenen Audi-Marke machen in China. Dann kamen die Behörden und haben gesagt, von einem Tag auf den anderen, ab nächstes Jahr müssen 50% eure Verkäufe chinesische Marken sein, die ihr aber produzieren dürft für uns. Jetzt bin ich Product Manager und ich habe Quartalszahlen, die ich erfüllen muss. Ich schaufle mir mein eigenes Markengrab, wenn ich so will. Weil in 2 Jahren kommen die chinesischen Behörden und sagen dann vielleicht 80% deiner Produktion müssen chinesische Marken sein. Aber wir sind ja keine Unmenschen. Du darfst unsere chinesischen Marken auch durch deine Distributionskanäle überall auf der Welt dann verkaufen. Und dann findet eine Ablösung statt von der Audi-Marke zu den chinesischen Marken.
Und wie das möglicherweise, wie bald das kommt, da möchten wir von Ihnen noch mehr wissen. Marco Casanova, und vor allem, was man dagegen kann machen.
Alles ist möglich, aber nichts ist fix. Es spricht der Vater als dein Berater. Sei bitte endlich gescheit und denk doch mit der Zeit an deine Sicherheit. Es nickt die Mutter, ja, ja, mein Guter, wer so wie du durchs Leben schwebt, hat keinen Krieg erlebt, der einen Erfolg gibt. Das ist kein Scherz, nimm dir's zu Herzen, mach dir doch Sorgen, auch morgen geborgen zu sein. Das Teufel liegt noch ein Schäfer. Alles wird verpufft sein, geht's in die Gruft rein.
Doch helfen kann nicht, trinkst doch.
Alles ist möglich, bist du noch unterwegs. Alles beweg ich, nix ist fix. Das Ruhekissen ist zu vergessen, weil alles ist möglich, aber nix ist fix.
Als Splitter knockt er spricht zu dir mit einer Runzelstirn. Also, nein, das seh ich gar nicht gern. Sie haben Werte, total verkehrte, um's ihnen zu erklären. Sie waren noch nie so fern, besonders alt zu werden. Werden sie weiser und treten sie leiser. Bremsen, sie sind halt kein Gemsen mehr. Da sagt die Seife, leg noch ein Scheife. Alles wird verpufft sein, geht's in die Gruft rein. Alles ist möglich, bist du noch unterwegs. Alles beweg ich, nix ist fix. Sich vor lauter Zinsen ins Fäustchen zu grinsen, bringt überhaupt. Schon vorbei sein, heute bist du da, vielleicht morgen liegst schon am Trottoir. Alles ist möglich, bist du noch unterwegs. Alles beweg ich, nix ist fix. Alles wird verpufft sein, geht's in die Gruft rein, weil alles ist möglich, aber nix ist fix. Sin. Release
kiss me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her.
Engelbert, im Treffpunkt auf der Seite um 8 Minuten vor 10. Wie ist das mit dem Original, mit Fälschungen, mit Nachahmungen? Ein Hörer schreibt, und zwar der Peter Abrecht aus Bern, ihm sei egal, was und von wo die Wahl käme, der Preis, Leistung, das ist für ihn entscheidend. Und dann haben wir noch eine Warnung von jemandem, von einem Herrn Frey aus St. Gallen, der findet, es gibt im Ricardo immer wieder Uhren zum Posten, und zwar im dem Portal, wo man kann ersteigern, und da hat es viele Uhren, die heissen «Made in Switzerland». Und er hat da grosse Zweifel, da kann man denn das überprüfen. Also einfach mal zur Vorsicht, was da im Angebot ist, vor allem im Internet. Mit dem Swissmade wird ja allerhand gemacht und das ist ja auch eine tolle Marke. Marco Casanova. Marco Casanova ist Dozent für Markenmanagement an der Uni Bern und an der Zürcher Fachhochschule. Swissmade, Sie haben es gesagt, ist eine Wohlstandsquelle eigentlich, ist verantwortlich dafür, dass wir auch unseren Wohlstand haben. Wie lange gibt es denn eigentlich schon das Marketing sozusagen? Wie lange kennen wir das schon Swissmade?
Also sehr, sehr spannend, dass eigentlich mit Henri Nestlé 1867 er begonnen hat, Produkte und Marken zu internationalisieren. Und zwar warum? Weil der Heimmarkt einfach zu klein ist. Also hat man schon vor 100, 150 Jahren begonnen, mit Schweizer Marken in Deutschland gegen deutsche Marken im Markt sich zu behaupten.
Also das sogenannte Co-Branding hat dort schon stattgefunden?
Absolut. Mhm. Und da hat sich natürlich die Schweiz und vor allem viele globale Marken, die aus der Schweiz heraus dann wirklich die Welt erobert haben, haben sich über diese Jahrzehnte eine extreme Kompetenz angeeignet, wie man wirklich Marken globalisiert und internationalisiert. Weil es ist doch sehr interessant, wenn wir uns vorstellen, dass in der Schweiz wird keine Kaffeebohne geerntet, es wird keine Kakaobohne geerntet und trotzdem gelten wir überall auf der Welt als das Schokoladenland Nummer 1. Wir haben weltweite Marken im Kaffeebereich wie Nespresso oder Nescafé. Das heißt, die Schweiz als rohstoffarmes Land hat es fertiggebracht, den Rohstoff zu importieren, zu veredeln, zu branden und ihn dann mit einer Preisprämie, also mit einem höheren Preis als vergleichbare nationale Produkte, dann überall in die Welt hinauszutragen. Und das funktioniert heute noch sehr, sehr gut.
Nestlé ist heute ein Weltkonzern. Man hat es eigentlich auch gar nicht mehr nötig, zum sagen, made in Switzerland, oder?
Bei gewissen Produkten nicht. bei jetzt, gewissen schon.
Wenn wir das Uhren in die Tourindustrie nehmen, dann könnte man sagen, doch, wir sind die besten Uhrmacher, bei uns gibt es die besten Uhren, das kann niemand sonst.
Das kann man sagen. Aber wenn wir uns vorstellen, die chinesische oder die indische Tradition, die haben Jahrtausende altes Handwerk. Da kann mir niemand erzählen kommen, dass
aber
die nicht
findet,
in der...
Aber das findet tatsächlich statt, oder? Man sagt ja immer noch, man hat die Arroganz, um zu sagen, wir machen die besten Produkte, wir haben sie auch geschützt und dürfen sie quasi nicht nachmachen. Aber das ist ein Stück weit, ist das eine imperialistische Haltung, oder?
Ja, und es ist eine Illusion, weil es effektiv nicht stimmt. Es gab kürzlich eine Studie in Amerika, da hat man amerikanischen Studenten amerikanische Schokolade in Schweizer Verpackung und Schweizer Schokolade in amerikanischer Verpackung zum Essen gegeben. Und welche hat besser geschmeckt? Eindeutig die amerikanische Schokolade in Schweizer Verpackung. Und das zeigt, wie stark eine Marke ist. Das heißt also nicht so sehr der funktionale Nutzen, nämlich Schokoladenessen, sondern der symbolische, der emotionale Nutzen. Und das ist das Interessante, dass die Menschen in erster Linie emotionale Wesen sind und in zweiter Linie nur rationale Wesen. Das heißt, man geht heute davon aus in der Wissenschaft, dass der Mensch in etwa 80% seiner Entscheide aufgrund von sogenannten emotionalen Primärmotiven fällt. Das heißt also Sympathie, Vertrauen, Prestige, Sicherheit und nur 20% aufgrund von rationalen Sekundärmotiven.
Also man könnte sagen, Marken ist vollgeladen mit positiven Vorurteilen.
Absolut richtig. Okay. Und super zusammengefasst.
Marco Casanova, zu Gast bei uns im Treffpunkt, kenntnisvoll über die Marke, wie eine Marke entsteht. Wir können ja mal darüber reden in der nächsten Stunde, wie man eine Marke überhaupt könnte setzen, was denn eine Marke ist. Ein Stück weit haben wir schon gehört. Emotionen von A bis Z sind entscheidend wichtig. Ihre Emotion nimmt uns eben auch Wunder. Was ist für Sie denn wichtig in Sachen Marke? Schreiben Sie uns studio@drs1.ch. studio@drs1.ch.
Never give up looking for my baby. Think he's coming back, coming back.
Lisa Stansfield, All Around the World.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Guten Morgen, willkommen auf DRS1 mit dem Joschi Kühne. Ich darf einmal blöffen und zitieren. Ein grosser Geist oder ich weiß nicht, vielleicht sogar doch mein Gast, der Marco Casanova. Produkte werden zwar gekauft, aber Herzen erobern können nur Marken. Wir reden über Marken im Treffpunkt und natürlich die Versuchung, die Marke zu kopieren. Aber lange das allein und überhaupt die Frage, was ist eine Marke? DRS1, 3 ab 10.
À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu
étais. Das ist DRS1 heute Morgen mit dem Treffpunkt mit Joe Dassin da, in dem Fall, wo alle sagen «Made in France». Nein, stimmt überhaupt nicht. Das ist ein ursprünglicher Amerikaner, geboren zu New York. So schnell verändert sich jeweils die Ansicht, wenn man genauer dahinter schaut. Wir gehen noch schnell zu einer Information für die, die per Zug unterwegs sind. Vergessen von DRS von 10.06 Uhr. Eine Meldung für den Schienenverkehr wegen einer Signalstörung. Ist die Strecke zwischen Frick und Bruck auf der Linie Basel-Bruck nur beschränkt befahrbar? Sie müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Begrüßen unseren Gast, der Marco Casanova, ist Dozent für Markenmanagement an der Universität Bern und an der Zürcher Fachhochschule und hat auch ein Branding-Institut, ist also auch Praktiker. Das ist, glaube ich, entscheidend wichtig, um über Marken zu reden. Wir haben in der ersten Stunde davon gehabt und eine Hörerin hat gerade auch geschrieben, für ein Schweizer Produkt sei nur dann relevant, wenn auch Schweiz drin sei. Gut, okay. Sie haben das Beispiel von der Schocke gebracht, Herr Casanova. Wir reden Hochdeutsch miteinander, weil Sie sind zwar Mundart bestens wunderbar charmant. Können wir nicht doch einmal ein Beispiel haben mit Mundart, Herr Casanova?
So Küchenkästchen, oder was wollt ihr denn gerne hören?
Einfach ganz normal. Aber Sie sagen, Sie eben denken und reden in dieser Sprache, wie Sie daheim eben auch reden. Darum Hochdeutsch, Herr Casanova. Wir haben das Beispiel gehabt von der Schweizer Schocke oder amerikanischen Schocke in der Schweizer Verpackung. Und das ist tatsächlich von den Leuten gutiert worden. Das heisst also, die Schocke, die amerikanische Schocke in Schweizer Papier ist besser gewesen bei den Probanden.
Ja, interessant ist, dass eigentlich heute wir feststellen, dass in sehr vielen Produktkategorien die Qualität austauschbar ist. Mhm. Sie verkaufen heute keine Uhr mehr, indem sie sagen, mein Stahl ist rostfrei. Da lacht man sie aus und sagt, fehlt ja noch, wenn das nicht so wäre. Sie werden nicht zu einem Telekom-Anbieter wechseln, weil der sagt, meine Netzabdeckung im Mobilbereich ist 99%. Mhm. Das heißt, das ist also ein Hygienefaktor, dieser Produktwert. Wie kann ich aber trotzdem, und das ist eigentlich eine Definition von einer Marke, eine Preisprämie verlangen gegenüber anderen Marken oder Produkten in der gleichen Kategorie?
Wie macht man denn das?
Und da spielt die Emotionalität eine sehr große Rolle.
Also geht alles nur über Emotionen?
Im ersten Schritt schon, wir sind uns dessen nicht bewusst. Das heißt, zu 80% fällen wir Entscheide im Unterbewusstsein, die wir dann nur noch rationalisieren und uns dann aussprechen hören, weil wir in einer Warum-Gesellschaft leben und die Leute dann fragen, warum hast du bei Kony gebucht? Warum bist du bei der Credit Suisse Kunde? Und wir hören dann Argumente uns selber äußern. Aber das sind eigentlich nicht die wirklichen Treiber, sondern nur noch Gründe, die diese emotionalen Gefühle, die wir vorher hatten gegenüber einer Marke, schlussendlich noch logisch erscheinen lassen.
Also wie könnt ihr denn heute eine Marke einführen? Ist das anders als wie früher?
Ja, heute sind natürlich die Social Media entscheidend. Und es geht eigentlich immer darum, dass wenn ich als Herausforderer in einen Markt komme, der schon durch andere Marken besetzt ist, dann wäre es fatal, wenn ich versuchen würde, meine Marke mit Werten aufzuladen, die der Marktführer schon hat. Das heißt, der Marktführer steht immer für systemkonstituierende Werte, für Werte, die in einer Gesellschaft relevant sind. Das heißt also früher, Adidas war Marktführer, Adidas stand für Tradition, Größe, Leistung. Wenn ich jetzt Nike bin und ich möchte Marktanteile gewinnen als Herausforderer, muss ich mich in der Peripherie positionieren. Das heißt, zur Opposition zum Zentrum. Das heißt, wenn Adidas also sagt, du bist als Produktverwender von uns ein Teil einer Gemeinschaft, dann kommt Nike und sagt, pfeif auf die gesellschaftlichen Konventionen, sei dich selber und kommt mit einer Botschaft, just do it. Das heißt, nicht du als kleines Rädchen in einem großen Ganzen, sondern du bist eine Persönlichkeit und wir als Marke sind Geistesverwandte für dich.
Hat es überhaupt noch Platz, Herr Casanova, für neue Marken? Oder ist das eben davon abhängig, wie viele Botschaften das man bringen kann?
Es ist sehr wohl noch möglich, weil sich die Gesellschaft und die Werte in einer Gesellschaft weiterentwickeln. Wenn Sie sich vorstellen, dass vor ein paar Jahren das Thema Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie ja noch nicht wirklich ein Mainstream-Thema war, sondern das war eher in der Peripherie, aber heute ist das Thema Hybrid und Toyota konnte dadurch natürlich imagemäßig sehr stark profitieren, weil sie als Erste mit dem Prius auf den Markt gekommen sind.
Wir wollen Sie kennenlernen, Casanova, auch als Praktiker. Sie dozieren, aber sehr anschaulich und verständlich. Jetzt wollen wir mal das praktische Beispiel anschauen. Haben Sie einen ganz kurzen Satz, wie Sie aus Ihrer Praxis können reden, wenn Sie jemanden beraten? Nur ganz kurz und nachher machen wir das.
Sehr gerne.
Okay. Also was machen wir für das Beispiel?
Lassen Sie eine Musik durch und dann, sage ich es Ihnen.
Sometimes when she looks up, it seems as if she's by herself. Devil whispers in my ear, I tried in vain to reach her word. There are many silent words raising heads while the tide still sung. And there are many weeping eyes hand in hand while the wind still pounds. But the cycle never ends, the curtain. Trembling faceless thoughts. Wish I could stop.
natural growth.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go.
I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you around town like a scalded hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man.
Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout.
Johnny Cash, June Carter, Jackson auf der ihre Seite, 17 Minuten ab 10 Uhr. Bei uns, ein Markenexperte, ist Dozent für Markenmanagement, ist aber auch Berater, hat eine eigene Beratungsfirma. Herr Casanova, wenn Sie jetzt Johnny Cash das Mandat bekommen hätten von ihm, wie hätten Sie ihn branded?
Also er hat das perfekt gemacht, und zwar warum? Weil jede starke Marke ist authentisch. Das heißt also, man kommt nicht und verpasst einem eine Identität, die er nicht hat. Weil das spürt der Konsument, das spürt der Fan. Jetzt im Kontext eines Musikers, ist das aufgesetzt, ist das von einer PR-Agentur, ist das von einem Marketing-Profi aufoktroyiert oder kommt das von innen? Und bei Johnny Cash kommt es natürlich von innen und deswegen ist er auch eine Marke, weil er wirklich einzigartig ist. Ich könnte, wenn ich jetzt George Clooney toll finde, mich schon versuchen, so ähnlich wie George Clooney zu bewegen, zu sprechen, zu schauen. Ich könnte mich unter das Messer legen, dass ich möglichst ähnlich auch visuell
Sie
an George Clooney...
Sie haben Ähnlichkeit.
Vielen Dank. Aber auf alle Fälle, ich wäre immer nur die Kopie von George Clooney.
Und das durchschaut der Konsument?
Absolut, absolut. Und zwar warum? Weil durch Social Media natürlich heute sehr viel Öffentlichkeit hergestellt
Aber
wird.
Aber warum hat ein Fälscher von Produkt so grossen Erfolg trotzdem? Wenn Sie Produkt fälschen?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich das Kokettieren, dass man sagt, ich weiß, dass es eine Fälschung ist, aber wenn die wirklich gut gemacht ist, der Gegenüber weiß es nicht. Weil schlussendlich hat diese Markennutzung sehr viel damit zu tun, dass ein Image-Transfer stattfindet. Das heißt, wenn ich eine Louis Vuitton-Tasche kaufe, dann kaufe ich die nicht, weil ich eine Tasche will. Für das könnte ich auch für weniger Geld eine Tasche bekommen. Also für die funktionalen Kriterien. Ich brauche etwas, wo ein Reißverschluss hat, wo ich was reintun kann. Ich möchte natürlich mit einer Louis Vuitton-Tasche signalisieren, ich gehöre dazu. Zu den oberen 10.000, ich bin erfolgreich. Das heißt, wenn natürlich ein Hotelpage in ein 4- oder 5-Sterne-Hotel Louis Vuitton-Taschen reinschleppt und sich jeder umdreht, dann fühlt sich diese Frau, als wäre sie Sharon Stone oder Michael Douglas der Mann. Und für diesen Image-Transfer, dieser Lifestyle-Marke, auf die Persönlichkeit sind Menschen bereit, sehr viel Geld zu bezahlen.
Und ein Stück weit ist das aber auch geschützt. Jetzt gehen wir mal zu einem alltäglichen Beispiel, das viele von uns sicher kennen, die ältere Generation auch. Gehen wir nur ganz schnell zurück. Migros, der Dutti, hat seinerzeit aus Kaffee Haag Kaffee Zaun gemacht. Was ja ein cleverer Schachzug war. Zum einen hat er dem Konsument günstigere Ware angeboten, auch qualitativ gut, und das hat funktioniert. Mivella aber zum Beispiel hat nicht funktioniert, obwohl es von Rivella hergestellt worden ist. Warum nicht?
Weil Rivella als Marke sehr stark war. Das heißt, dass hier ist der Konsument bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, um wirklich das Original zu bekommen. Und das zeichnet eine starke Marke aus.
Als nächstes Beispiel, jetzt Migros wieder selber. Coop hat das jetzt ein Stück weit auch gemacht mit Cumulus oder mit Prix Garantie. Hat Migros ein sogenanntes M-Budget eingeführt. Und ich habe ein Mail von einem Hörer, der sagt, er kauft halt eben genau dort, obwohl das ausländische Produkte sind zum Teil dort innen. Hat M-Budget Migros sich nicht selber zuerst so quasi ein Image aufgeschafft? Wir machen etwas für die Armen.
Gut, das war noch etwas vor meiner Zeit. Ich bin jetzt 45. Was ich selber aber festgestellt habe,
also
ist...
Also man redet jetzt von M-Budget.
Genau, das verstehe ich. Ja. Bei M-Budget, was Migros einen sensationellen Job gemacht hat, war dann wirklich, wenn das so war, eben die Marke für die Armen, das wirklich anders zu kodieren. Und M-Budget wurde ja dann wirklich zu einer Lifestyle-Marke. Ich erinnere an M-Budget-Partys für die Jugend. Es gab dann so Red Bull Kopien, also M-Budget, Energy Drinks, die hervorragend funktioniert haben. Und das ist ein super Beispiel zum zeigen, wie man vielleicht eine verstaubte Marke, die gewisse Werte hat, die heute nicht mehr wirklich up-to-date sind, wie man die mit neuen Werten authentisch und auch relevant aus Sicht des Konsumenten wieder aufladen kann und erfolgreich sein kann in der Gegenwart und Zukunft.
Also mit anderen Worten, es geht ja dort sozusagen gar nicht mehr darum, um den Inhalt, weil der geht man selbstredend davon aus, der hat Qualität, sonst würden die Leute nicht kaufen.
Aber und weil er in der Migros ist. Und wenn ich der Migros vertraue, gehe ich mal davon aus, dass alles, was bei der Migros angeboten wird, die Migros ihre Hand ins Feuer legt und sagt, mir kannst du vertrauen, auch wenn du diese Marke vielleicht nicht kennst. Ja, weil unsere Kontrolleure haben sichergestellt, dass die Qualität einwandfrei ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht am Anfang mit einer gewissen Scham die Produkte gekauft hat, weil man hat es zwar begrüßt, man hat jetzt eine tolle Schokolade, die ist jetzt einfach in dem Grün oder ist entsprechend verpackt und hat nicht nur den Namen, und hat aber den Namen Budget. Ich meine, ich vermöge die Sachen schon, aber ich würde das sparen. Könnte das nicht ein Risiko gewesen sein?
Ja, also ich habe gehört, dass es vielfach vorgekommen ist früher, dass zu Ladenschluss dann die Migros-Angestellten Einkaufswagen voll bepackt mit M-Budget-Produkten vorgefunden haben, die also nicht gekauft wurden. Die wurden aus dem Regal genommen, aber nicht gekauft. Und dann hat man das ein bisschen beobachtet und man hat gesehen, dass vielfach die Menschen doppelt eingekauft haben im Laden. Wenn sie bis zur Kasse niemanden gesehen haben als Gäste, den sie kannten, kein Nachbar, kein Arbeitskollege und so weiter, hat man die M-Budget-Produkte aufs Rollband gegeben. Sobald man jemanden gesehen hat, die man kannte, hat man den Wagen weggetan und hat die normalen Produkte dann zur Kasse gebracht.
Sie als Berater, auch als Praktiker und Dozent, glauben Sie, dass das von Anfang an so klar positioniert war von den Planern her? Oder ist das auch ein Stück weit Zufall oder der Markt, der das entscheidet?
Absolut. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter, dass es muss immer vom Markt her, immer vom Kundenbedürfnis her kommen. Weil wir gesagt haben, wir leben in einem gesättigten Markt. Jeder von uns hat ein Handy, jeder von uns geht Brot kaufen. Jetzt einfach die Frage, welche Brotsorte habe ich am liebsten? Also es findet dort dann wirklich eine Segmentierung statt und die Segmentierung findet auf der Basis von den persönlichen Bedürfnissen statt. Ich kann so ein Beispiel bringen. Unilever hat 7 Margarinemarken im Markt. Und jede dieser 7 Margarinemarken befriedigt ein Nutzenbedürfnis von potenziellen Margarinekunden. Das heißt, sie haben die Lifestyle-Margarinenmarke. Da spielt weniger die Rolle, die Funktionalität, sondern einfach in zu sein. Das ist Letta. Das wird anders in der Werbung dargestellt. Schöne Menschen umarmen sich in einem schönen Interieur. Dann haben sie Du darfst. Das heißt, das ist die Margarinenmarke für die Kalorienbewussten. Dann hast du Bezell. Bezell ist diejenige, wenn du hochwertiges kochen möchtest und nicht Butter nehmen möchtest.
Und nicht irgendjemand willst du sein. Also das wird ganz spezifisch zugeschnitten und Marktforschung natürlich entsprechend spielt eine
absolut
Rolle.
Absolut, okay. Absolut.
Herr Casanova, wir haben noch weitere Aspekte. Wir können ja zum Beispiel auch mal den internationalen Aspekt, nicht den total internationalen Aspekt, das machen wir mit einem Berufskollegen von Ihnen. Er ist vom Institut für Markentechnik, das ist in Genf. Die machen internationale Beratung, wahrscheinlich nicht weit entfernt von dem, was Sie sagen. Aber ich glaube, es gibt keinen Papst unter den Marketing-Spezialisten oder Markenspezialisten. Oder sind Sie, würden Sie sich als Papst
machen? Absolut nicht, absolut nicht. Also es ist keine exakte Wissenschaft.
Graceland's a place I love, and here I'll stay.
Das ist das Lied von der Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und die warten. Und das Gepäck haben sie abgestellt und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch dort noch mehr rauskommen als die Karamell, die sie schon haben gegessen. Und der Bahnhofvorstand telefoniert, Mütze hängt der Wand und im Wartsaal ist geheizt, sitzt der Mann, wo ein Stumper auch da stinkt und liest das Amtsblatt. Manchmal läutet die Glocken und ein Arbeiter mit schwarzen Händen stellt eine Weiche, man weiss nicht für was, denkt für Güter wegen, die vor dem Schopf stehen. Und der Bahnhofvorstand legt Mützen an, es fährt ein Schnellzug vorbei und es luftet noch gäng, währenddem, dass der Vorstand schon seinen Hut wieder abzieht. Das ist das Lied von der Bahnhöfen, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen.
Der Mani Matt, das Lied von der Bahnhöfen, bei uns zu Gast, Marco Casanova. Und er ist, glaube ich, totaler Fan. Warum ist das auch so eine schöne Marke für Sie, Herr Casanova?
Absolut, das sind Kindheitserinnerungen. Schau, da rede ich sogar Berndeutsch für einen Moment.
Jetzt ist mir es gelungen, also,
das
super.
Das wäre die Persönlichkeit, die ich sehr schade finde, dass ich sie nicht mal selber erlebt habe und leider sehr viel zu früh gestorben ist.
Das in Erinnerung wieder wach geworden. Merci vielmals. Wir kommen gerade zu Ihnen zurück. Nachher gehen wir mal den internationalen Aspekt anschauen von einer Marke. Aber zuerst noch etwas für die, die unterwegs sind. Verkehrsinfo von DS von 10.30 Uhr. Meldung für den Schienenverkehr. Wegen einer Signalstörung ist die Strecke zwischen Frick und Brugg auf der Linie Basel-Brugg nur beschränkt befahrbar. Sie müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. In der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wiel und Uzwil, hier gibt es Stau wegen Bauarbeiten. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny zwischen Montreux und dem Glion-Tunnel, hier Stau wegen einer Baustelle.
Shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, boy, you got a prayer in Memphis. Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would.
and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Mark Cohn, Walking in Memphis auf der Reise, um 5 Minuten über 10:30. Ein Marker setzen ist vielleicht gar nicht so einfach. Oder ist es vielleicht eben doch einfach, wenn man wissenschaftliche Instrumente hat? Das klären wir jetzt gerade mal, und zwar mit dem Manfred Schmidt. Er ist Delegierter vom Verwaltungsrat beim Institut für Markentechnik. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Darf ich jetzt mit Ihnen auch Mundart sprechen, oder wie geht das? Verstehen Sie?
Nein, da bin ich nicht so gut drauf.
Gut, dann machen wir das in Ihrer Sprache. Ich versuche das so gut wie möglich zu lösen. Sie sind ja Spezialist, auch eine Marke zu platzieren. Sie waren früher Unternehmer. Sie wissen, was eine Marke braucht und wie sie gesetzt werden soll. Bleiben wir doch gleich mal bei dem Schweizer Produkt. Ist es heute schwieriger, ein Produkt im internationalen Markt zu platzieren als früher?
Nein, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es schwieriger ist. Erstens ist ein Schweizer Produkt immer mit der Rückendeckung und dem Rückenwind der Marke Schweiz sowieso schon im Vorteil, weil Schweiz als Qualitätsland, als Land mit großer Qualitätsauffassung, hat ja eine große Reputation im Weltmarkt.
Wie lange glauben Sie denn, dass die Schweizer Marke als solche Swissmade noch Bestand haben kann?
Solange sie als Marke Swissmade geführt wird.
Und was heißt das für Sie speziell? Wie muss sie aufgeladen sein?
Sie muss aufgeladen sein mit ihren eigentlichen ursächlichen und ursprünglichen Stärken. Marken haben ja eine langsame Bewegung gegenüber Unternehmen. Unternehmen können ja sehr schnell sein. Ob das immer gut ist, ist eine zweite Frage. Marken haben immer ihre Zeit. Das heißt, man muss ja immer das, was man tut im Unternehmen, der Außenwelt vermitteln. Und so ist das, was die Schweiz ausmacht, wenn man mal die Schweiz jetzt als Marke nimmt, das ist in der Außenwelt international vermittelt. Die Schweiz hat sozusagen ihre Markenposition in der internationalen Gesellschaft. Und diese Markenposition gilt es immer wieder auszufüllen von innen heraus mit den Werten. Selbst wenn man also nicht modernisiert, sondern wenn man sich weiterentwickelt, muss es immer in diesen Werten passieren.
Wie entscheidend sind denn politische Begebenheiten? Wie entscheidend sind gesellschaftliche Veränderungen?
Also gesellschaftliche Veränderungen sollten eigentlich eine Marke nicht in Irritationen bringen. Nicht mal in Irritationen bringen. Die Marke Schweiz ist ja nicht von den Politikern repräsentiert und auch nicht von einzelnen Unternehmen und auch nicht von einzelnen Gruppierungen. Die Marke Schweiz ist das Ergebnis der gesamten Schweizer Bevölkerung und Gesellschaft.
Wenn man aber die Schweiz wahrnimmt, jetzt im politischen Diskurs, sagen wir nur allein die Bankenkrise oder diese als Finanzplatz Schweiz, wird immer mehr negativ konnotiert auch. Könnte das nicht schlussendlich halt doch dazu führen, dass die Marke nicht mehr denselben Glanz und denselben Wert hat?
Ja, ganz klar. Der sorgsame Umgang mit Geld ist ja für die Schweiz sozusagen selbstverständlich. Und alles, was da passiert und was da groß diskutiert wird, hat Einfluss auf das Selbstverständnis und dann auch auf die Akzeptanz der Marke Schweiz im Ausland.
Und jetzt kommen Sie ins Spiel mit Ihrer Unterfahrung. Was raten Sie jetzt jemanden, der in einem Heimatland ist, wie wir zurzeit jetzt halt ausgesetzt sind international? Was raten Sie dem? Was kann er machen? Was kann man da machen? Gibt es Möglichkeiten?
Er kann sich nur auf das beziehen, was er kann. und kann das verbinden mit dem, was man von der Schweiz in Sachen Qualität und Beständigkeit und so weiter weiß und was etabliert ist in den Märkten. Und wenn er die beiden Dinge verbindet, kann er das andere einfach mal ausblenden. Er muss es ausblenden.
Sie sagen, Ihr Institut funktioniert auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, Sie nehmen für sich in Anspruch, einen gewissen Erfolgswert und Erfolgsgarantie zu haben. Sind Sie denn das beste Institut, das es gibt?
Man sagt das, ja.
Sie sagen, in Ihrem Label heißt es Sine, ich korrigiere mich, kann nicht gut Lateinisch, Sine Cera, das heißt ohne Wachs.
Sine Cera heißt ohne Wachs, das ist eine nette, eine sehr schöne Marke, die ist 2000 Jahre alt. Im alten Rom hatte man ja noch keine Kühlschränke und da war man auf Tonkrüge angewiesen, große Tonkrüge. Und die haben die Eigenschaft, dass die beim Brennen möglicherweise mal springen, einen Riss haben. Und dann kam, wie immer, wenn viele, viele Dinge davon gebraucht werden, dann gibt es ja Angebote in allen Qualitätsklassen. Und da hat die unterste Qualitätsklasse sich gedacht, diese Risse, die verschmieren wir mit Wachs. Und dann sieht man die nicht. Und daraufhin haben die Guten, die investieren in Qualität, die haben einen Stempel entwickelt, und der hieß Sine Cera. Ohne Wachs.
Mit anderen Worten, Sie glauben, dass die Produkte, die heute auf den Markt kommen, schlussendlich nur dann überleben als Marke, auch wenn die Qualität stimmt.
Eindeutig.
Ich bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Sie haben jetzt ein Seminar, müssen da den Leuten wieder beibringen, wie es geht.
Ja.
Okay, vielen Dank.
Herr Manfred Kühne, Schmidt. Gerne, wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Manfred Schmidt vom Institut für Markentechnik.
Das macht zwei, und küss und denk nicht dabei, denn Denken schadet der Illusion. Alles dreht sich dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. War's eben Erfahrung anstatt Offenbarung, was macht das schon? Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück? Dem Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat. Dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins, das macht zwei. Ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei. Das Rezept wird keiner erfinden. Das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Eins und eins, das macht zwei. Drum küss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss.
Hildegard Knef, eins und eins, das macht zwei. So einfach ist die Rechnung, wenn man mathematisch sicher ist. Wie ist es aber mit den Marken, mit dem Markartikel? Kann man einfach sagen, das ist ein gutes Produkt, das heisst so und so und damit hat sich's Erfolg garantiert. Marco Casanova, so einfach ist das nicht, oder?
Leider nicht für die Unternehmen und zum Glück nicht für Berater und Experten und Fachleute, die in diesem Bereich natürlich tätig sind.
Sie tätig sind, wie wir vorhin gehört haben, international Manfred Schmidt, wo die Situation von Schweizer Produkten im Ausland immer noch an und für sich positiv beurteilt, weil die Schweiz noch ein positives Image hat. Das ist das sogenannte Co-Branding, das wir haben. Jetzt wollen wir mal schauen, was denn ein Produkt, ein Schweizer Produkt oder überhaupt ein Produkt oder eine Marke wert ist. Wir haben hier eine Rangliste gehabt, sie ist unlängst veröffentlicht worden im Sonntagsblick, da ist Coca-Cola Nummer 1. Und dann geht's ganz, ganz lang, bis man ein Schweizer Produkt findet. Ich glaube, auf Platz 35 kommt Nestle-Konzern mit Nescafé. Also sind wir doch nicht so viel wert, oder?
Ja gut, wenn wir uns vorstellen, wir haben 200 Länder auf der Welt und die Schweiz ist in diesen Top 100 mit 5 Marken vertreten, dann ist das eigentlich schon überdurchschnittlich für ein kleines Land. Weil wenn wir uns mal vorstellen, wie viele Marken kennen Sie aus Portugal, wie viele Marken kennen Sie aus Norwegen oder aus Griechenland? Und das sind Volkswirtschaften, die eigentlich größer sind als wir Schweizer und deswegen haben wir eigentlich wirklich Dutzende von weltweit erfolgreichen globalen Marken heute schon, die aus der Schweiz herausgeführt werden.
Also aus dem Unternehmer, wo Sie erwähnt haben, vom Herrn Nestlé, seinerzeit vor 100, wie viel, 170
Jahren? 1867, ich kann mir das gut merken, weil das mein 100 Jahre später mein Geburtsdatum ist.
Also aus dem Unternehmen ist doch eins geworden, wo weltweit einfach so einen Namen hat, Nestlé als Konzern, dass man den in allen Munden, Milliarden Menschen kennen. Das ist denn das der Wert von der Marke schlussendlich, dass Milliarden Menschen einen Namen kennen?
Also Bekanntheitsgrad ist mal sicher das ist die Prämisse. Ich kann ja nur etwas beurteilen und etwas kaufen, wenn ich es kenne. Aber das allein reicht nicht. Es muss mir gelingen, noch etwas darauf zu setzen. Das heißt Vertrauen, Sympathie, Glaubwürdigkeit. Und je stärker diese Markenbeziehung aus Sicht des Konsumenten ist, umso größere Innovationen kann ich in den Markt bringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil wir gerade bei Nestle sind. Nestle waren die Ersten, die haben offiziell kundgetan, dass sie jetzt Bakterien ins Joghurt schütten. Das ist etwas, was eigentlich ja für den normalen Konsumenten eher gewöhnungsbedürftig ist. Man hat das auch getestet. Auf einer Skala von -10, I wie eklig, bis +10, wow, super, war man bei -9. Das heißt also, niemand hat darauf gewartet, dass jemand jetzt Bakterien in einen Joghurt schüttet. Wenn das aber Nestle macht mit ihrem LC1,
muss es Qualität sein?
Dann frage ich zumindest, weil ich bis jetzt Nestle als ein verantwortungsvolles Unternehmen wahrgenommen habe und bin bereit, mir 20 Sekunden anzuhören, was Nestle dazu sagt, wie die um alles in der Welt drauf kommen, Bakterien ins Joghurt zu schütten. Und jetzt hat also Nestle, weil wir sie kennen, Chance, 20 Sekunden uns das zu erklären. In Form zum Beispiel einer Werbung, in Form eines Sampling, also im Supermarkt dann, dass Nestle-Mitarbeiter ihnen erklären, versuch mal dieses Joghurt. Und wie hat das Nestle gemacht? Die haben gesagt, schau mal, bei 99% der Bakterien sind wir wie bei dir. Also wir sind bei dir. Das gilt es zu verhindern. Aber 1% der Bakterien, das ist ein Segen der Natur. Das ist wie reines Vitamin C, das ist wie Aloe Vera. Das heißt also, diese probiotischen Bakterien, wir bei Nestle nennen das AAA-Bakterien, die helfen dir bei Verdauungsproblemen, die Darmflora zu aktivieren.
Und wir sind schon bei den Kunden sozusagen.
Absolut. Und okay. Der Kunde, wenn er diese Botschaft glaubt und sagt, ich vertraue dir, obwohl er das Produkt noch nie getestet hat, ist bereit, das Produkt mal zu kaufen.
Und von denen weg, wo das Produkt so etabliert ist, wie jetzt Nestle das gemacht hat, sind natürlich die sogenannten Nachahmer gekommen und haben auf dem Zug von Nestle geschafft.
Nur das Problem ist, dass im Moment, wo ich jetzt eine Beziehung aufgebaut habe als Konsument zu LC1 und das Joghurt kostet mehr als ein probiotisches Joghurt, das 6 Monate später von Aldi auf den Markt kommt, werde ich doch nicht wechseln. Selbst wenn das Joghurt den halben Preis ist bei Aldi. Warum? Weil ich sage, warum kann denn Aldi sparen so viel am Preis? Weil die nur zweitklassige Bakterien in den Joghurt schütten. Und mit Bakterien spaßt man nicht. Also ist es mir sicher mehr wert, dass ich das Original kaufe mit den wirklich erstklassigen Bakterien drin. Und so kann natürlich Nestle dann ihre Preisprämie über eine viel längere Zeit, selbst wenn es Kopien gibt, dann aufrechterhalten.
Sie sagen selber über eine längere Zeit, aber irgendwann droht wahrscheinlich dann. Und je cleverer das der Nachahmer oder der Klauer ist, desto eher kann er sich vielleicht etablieren.
Ja, aber wir sehen, dass Nestle natürlich seit über 150 Jahren sehr, sehr erfolgreich ist mit Innovationen. Und zwar warum? Weil eben die Nestle-Marke so viel Sympathie und so viel Vertrauen bei den Konsumenten genießt. Also kann ich schneller mit weniger finanziellem Aufwand neue Produkte in den Markt und neue Marken in den Markt reinbringen.
Es gibt relativ immer wieder kleinere Beispiele, nicht so sagen wir spektakulär. Es gibt sogenannte Swissness-Firmen, die mit Swissness-Produkten arbeiten oder mit Grossmutterstil sich einen Namen schaffen. Und dann gibt es Nachahmer, die das günstig ebenso ganz fast bis auf den Schriftzug genau machen. Haben Sie das Gefühl, dass sich so etwas auf Dauer durchsetzt? Das ewige Geiz-ist-geil-System, das Kopiersystem und einfach günstiger machen?
Ja, was wir sehen ist, dass dieses Geiz ist geil, und da haben wir auch vorher schon kurz drüber gesprochen, bei diesem M-Budget-Beispiel. Da sehen wir, dass eigentlich es heute nicht mehr darum geht, der Günstige zu sein, der Pfennigfuchse, wenn Sie so wollen, sondern der Clevere. Niemand will als geizig dastehen, aber jeder möchte als cleverer dastehen. Das Resultat ist das gleiche, aber der Wert, den ich versuche, mit meiner Marke in Verbindung zu bringen, der entwickelt sich aufgrund von gesellschaftlichen Realitäten.
Zum Schluss, Herr Casanova, merci vielmals, sehr spannend, zu mir zuzuhören. Reden wir noch kurz über das sogenannte Markenbranding bei Personen. Personenbranding oder Personenmarke. Der ist heißt der Treffpunkt. 9 Minuten vor der 11. Leanne Rimes.
What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now,
Leanne Rimes, How Do I Live, der sei 6 Minuten vor der 11. Marketing oder Markenkenntnis, Markenpositionierung und was dahinter steckt. Kopien, Nachahmer. Das ist ein ungeheuer spannendes Gebiet und viele von uns Schweizerinnen und Schweizer und viele auf der Welt setzen eben halt doch immer auf Qualität, wenn sie auch emotional gebunden ist. Coca-Cola offenbar funktioniert so. Die Firma ist 77.839 Milliarden wert. Milliarden Dollar wert. Und dann haben wir dann, das nächste ist dann Apple. Jetzt Herr Casanova, Marco Casanova, Sie sind Dozenten, Sie sind Praktiker. Wie kommt die Zahl zusammen? Einfach eine börsenkotierte Zahl, oder?
Nein, es gibt verschiedene Beratungsunternehmen, die den monetären Markenwert berechnen. Und da geht man sehr, sehr stark auf die Zukunft. Das heißt also, Coca-Cola als wertvollste Marke nach Interbrand ist 77 Milliarden wert. Und da schaut man, wie viel höheren Preis kann ich verlangen für ein Coca-Cola Produkt als für ein anderes Cola-Produkt.
Also Vivi Cola oder Sinago. Genau. Okay.
Und was man dann macht, ist, dass man annimmt eine gewisse Wachstum über die nächsten 10 Jahre und das diskontiert man auf heute ab und dann sagt man, das ist eigentlich der Wert, der diese Marke heute hat. Und ein zweites ganz wichtiges Kriterium, wie man auf so einen monetären Markenwert kommt, ist, kann ich diversifizieren? Wir sehen ja bei Coca-Cola, die haben Coca-Cola Light gebracht und dann dachte man, gut, jetzt ist das Zero Kalorien, ist abgefrühstückt und dann brachten die Coca Zero auf den Markt und haben durch das wieder Marktanteile gewonnen. Und das zeichnet eigentlich die Stärke aus. Ein anderes Beispiel ist Nivea. Wenn Sie sich vorstellen, Herr Kühne, als wir jung waren, da gab es einfach genau ein Produkt, nämlich die Allzweckcreme, die unsere Großmutter uns dann jeweils noch auf die Lippen geschmiert hat.
Immer schon, weil Sie aus der Schweiz, immer schon.
Ist sie, ne? Okay. Nein. Und heute ist Nivea in 30 verschiedenen Produktkategorien. Von Babycreme, von Frauencreme gegen Falten, Shampoo, Bräunungscremen und so weiter. Das heißt, diese Marke hat dem Beiersdorf-Konzern, dem diese Marke gehört, ermöglicht, schlussendlich in verschiedene Produktkategorien vorzustoßen mit der gleichen Marke.
Kommen wir zum Schluss noch, nicht zuletzt zu denen, die auch Menschen sind, nämlich eben die CEOs, die jetzt schlussendlich ja entscheiden, wie ein Produkt auf den Markt geht. Wie wichtig sind denn heute die CEOs, die Manager, die an der Spitze stehen von einem Unternehmen? Ist das auch schon eine Marke? Mir kommt es vor, früher hätte es nicht so viele oberste Persönlichkeiten gehabt wie heute.
Ja, das sehen wir ganz klar. Sie können sich vorstellen, als man vor 20 Jahren, wenn man auf die Straße gegangen wäre und man hätte Fotos gezeigt von einem Helmut Maucher oder von einem Gut, dem Chef von Credit Suisse, dann hätten die wenigsten Leute die gekannt. Mhm. Wenn man heute Fotos zeigt von Vasella oder von anderen, von Osbert, dann sind das eigentlich heute wie Pop-Ikonen. Die sind also wirklich überall bekannt. Und das heißt, heute ist im Markenmanagement in der Tat ein Co-Branding zwischen der Unternehmensmarke und dem CEO, dem Chief Entertainment Officer, der also die Anspruchsgruppen bei Laune zu halten hat, immer mehr ersichtlich.
Und wenn es dann nicht schafft, kann man ja kurzfristig den auswechseln, aber die Marke besteht.
Das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Das heißt, ich wechsle ja nicht die Mannschaft aus, sondern den Trainer, siehe FC Basel letzte Woche.
Herzlichen Dank. Marco Casanova ist das gewesen, Dozent für Markenmanagement, Uni Bern und Zürich in der Fachhochschule und selber Leiter vom Institut. Das ist der Treffpunkt gewesen, die Marke auf deren Seite am 3 Minuten vor 11.
Est tombé dedans tellement de fois, c'était dur, mais pourtant, dans tout ça, au coin du lit, parfois, je t'ai vu sourire, je t'ai vu sourire, je t'ai vu déserter une armée de manchots, je t'ai vu leur dire non. Et que tu avais raison, car toi tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire, et je les ai vus sourire, je les ai vus sourire. Pas le tien, toi.
Stefan Eicher aus seinem aktuellen Album L'Envolée, Le Sourire auf DRS.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.